Willkommen zu unserem Podcast zwischen zwei Vorlesungen. Was erwartet uns? Ein Feuerwerk der guten Laune mit Fakten gewürzt und das Ganze im feinen Nadelstreifenanzug. Mit dabei, wie immer und schon seit Jahren bei diesem erstmalig vorkommenden Podcast, habe ich...
Hi, ich bin Christina und ich bin 18 Jahre alt.
Hier ist noch Vicky, 25 Jahre.
Und ich bin Flo, schon verdammte 32 Jahre. Und wir studieren alle zusammen Wirtschaftsingenieurswesen an der Hochschule Düsseldorf.
Genau. Und wir sind im ersten Semester und machen diesen Podcast im Rahmen von einem Erstsemesterprojekt, welches hieß Shape Your Future, was bewegt dich, wo willst du hin?
Ja, und da informieren wir über Fragen, die während des Studiums auftreten können und wahrscheinlich werden.
Vor allem aufgrund der aktuellen Lage beschäftigen wir uns natürlich mit Corona, dann mit der Arbeitslast, mit einem interessanten Selbstversuch von Flo, aber dazu später mehr, den Wahlfächern, dann Vertiefung im Master und da werden wir auch zwei Mitarbeiter der Fachstudienberatung zuschalten, unter anderem einen Masterstudent und dem amüsanten Thema Auslandssemester.
Und so, einem Interview von...
Harry!
Genau, und falls ihr jetzt irgendwie nur eins von den Themen interessant findet, dann möchten wir euch darauf hinweisen, dass wir zu unserem Podcast ein Handout bzw. unsere Shownotes erstellen und da findet ihr die Minutenangaben, bis wohin ihr vorspulen müsst, um zu diesem Thema dann zu gelangen. Außerdem sind da natürlich auch weitere Informationen, die wir hier im Podcast erwähnen, falls ihr da nochmal was nachlesen wollt und Links zu diversen Webseiten, damit ihr alles wiederfindet.
Genau. Und ein bisschen, seid ein bisschen gnädig aufgrund der schwankenden Tonqualität. Es ist eben alles online.
Also für alle die uns vielleicht im Jahr 2025 hören werden. Wir machen den Podcast jetzt im Jahr 2020 und wie man vielleicht auch noch in mehreren Jahren später wissen wird, ist das Corona-Jahr gewesen, Pandemie. Wir kennen uns bisher alle nur aus dem Internet. Wir haben unser Studium im Online-Semester begonnen. Und dementsprechend war für uns jetzt auch diese Frage interessant, wie das nicht nur uns mit dem Online-Semester geht, sondern vielleicht auch anderen Studierenden, nicht nur Erstsemestern, sondern auch höheren Semestern, die es ja anders kennen. Und das war so das Thema, was uns erstmal zu Beginn beschäftigen soll, auch wie sich eventuell das nach Corona weiterentwickelt, ob man Sachen beibehält oder so schnell wie möglich wieder zurückgeht zu der ursprünglichen Studienform. Und ja, Flo, du hast dich ja da so ein bisschen mit beschäftigt.
Genau. Es ist genau der richtige Ansatz quasi, dass wir probieren, dieses gestärkt aus einer Krise hervorgehen. Ja? Also ich glaube, von Schulen kennt man das schon seit Jahren, dass da irgendwie die Digitalisierung hängt. Und ich glaube, Unis oder Hochschulen sind hier schon um einiges weiter. Aber ich glaube, wenn man dann so auf 100% online geht, taten sich doch eine Menge Sachen aus. Und wie du gesagt hast, wir haben eine Umfrage zusammen erstellt. Und ich fand, wir haben auch relativ viel Resonanz bekommen. Jetzt muss ich mal kurz hier in meine Unterlagen gucken. 160 Leute haben, glaube ich, in kürzester Zeit auf unsere 10 Fragen geantwortet. Also, 161 Antworten haben wir bekommen. 150 Bachelor-Studenten und tatsächlich auch 8 Master-Studenten. Was lustigerweise gar nicht 161 ist, aber das ist ein anderes Thema.
Das ist gut.
Ja, also mal so in die Runde von uns gefragt, wie würdet ihr denn euch einschätzen? Wie kommt ihr jetzt zurecht mit dem Online-Semester?
Also bis jetzt scheint es ganz in Ordnung zu laufen, aber ich glaube, das große Problem liegt darin, dass wir als Erstsemester nichts anderes kennen.
Ja, das kann gut sein. Ich habe das Gefühl, ich komme relativ gut damit zurecht, ehrlich gesagt. Es fehlt irgendwie nur der soziale Kontakt irgendwie so ein bisschen und auch teilweise die frische Luft, ehrlich gesagt.
Ja.
Aber vom Lernen geht das schon ganz gut.
Wie haben das die höheren Semester denn empfunden? Haben da welche die Umfrage beantwortet?
Ja, haben welche. Und zwar nicht zu wenig. Knapp die Hälfte unserer Rückläufe ist aus höheren Semestern. Und dann auch hier an dieser Stelle vielen Dank, dass da den i-Dötzchen unter die Arme gegriffen wird und die Umfrage in diesen Kreisen verteilt und ernsthaft beantwortet wurde. Das half uns sehr. Und ich habe diverse Punkte hieraus herausgearbeitet, möchte aber in diesem Podcast mal auf 2 Fragen eingehen. Und zwar haben wir gefragt, wie würdest du sagen, kommst du allgemein zurecht mit dem Online-Semester? Und einen Bewertungspunkt von 1 bis 10, von negativ bis sehr positiv. Das Ganze habe ich mit dem Net Promoter Score Verfahren ausgewertet. Hier haben wir doch einen recht negativen Wert von 37%. Und jetzt eigentlich interessant auf die Frage, die du gestellt hast, was ist mit den höheren Semestern? Ich habe das Ganze dann nochmal unterteilt in Erstsemester und höhere Semester. Und hier ist schon ein großer Unterschied zu sehen von minus 22% Wert bei den Erstsemestern und minus 52% Wert bei den höheren Semestern. Einfacher gesagt, das höhere Semester gibt einen viel schlechter damit zurechtzukommen. Tja, woran liegt das? Wahrscheinlich könnte ich mir jetzt einfach vorstellen daran, dass vielleicht das erste Semester das so angibt, falls noch gar nichts anderes kennt. Und dann haben wir noch eine zweite Frage, auf die ich hier gerne eingehen würde. Musstest du Equipment für das digitale Lernen anschaffen, haben wir auch gefragt. Quasi auch von 1 bis 10 bewertet mit, ich musste alles neu anschaffen, bis ich hatte schon alles perfekt vorliegen. Und hier sind wir allgemein bei minus 9%, also auch eher, die Leute mussten sich noch drum kümmern. Ich persönlich weiß, dass es von Webcams Lieferengpässe gab. Und wenn ich hier das erste und das höhere Semester vergleiche, ist hier lustigerweise das höhere Semester wieder besser aufgestellt und gibt nur mit minus 5% an, noch Equipment für das digitale Lernen anzuschaffen. Ich schließe hieraus, es liegt nicht am mangelnden Equipment. Natürlich ist hier nicht alles perfekt, wie ihr wahrscheinlich auch hört, an der immer wieder schwankenden Tonqualität. Stellt sich die Frage, woran liegt dann die negative Bewertung des Online-Semesters?
Ich könnte mir ehrlich gesagt auch vorstellen, dass das vielleicht daran liegt, wie du das sagst, der soziale Kontakt fehlt einfach und dass es vielleicht gar nicht das reine Studium ist, was die Leute so negativ empfinden, sondern dieser Zusammenhang mit dem Alleinsein und halt diesen sozialen Kontakt vermissend.
Ich glaube, das spricht was genau Richtiges an, weil das habe ich hier, wir haben die Frage gestellt, glaubst du bist trotz Online-Semester gut vernetzt mit deinen Kommilitonen und Kommilitonen. Und hier geht die Tendenz noch viel mehr ins Negative. Also die meisten Leute gehen wirklich an, sind schlecht oder gar nicht vernetzt. Und das sticht quasi zu den anderen nochmal klar heraus. Ihr kommt doch jetzt auch beide nicht aus Düsseldorf. Ihr seid hergezogen, oder? Wie ist das denn bei euch? Also ich komme ja aus der Region. Also für mich hat sich in die Richtung sozial gar nicht so viel geändert.
Ja, also man merkt auf jeden Fall, dass man viel nach Kontakten gesucht hat, weil man auch ganz alleine nach Düsseldorf kam. Aber zum Glück hat unsere Fachschaft natürlich da ziemlich mitgeholfen und einen Discord errichtet, wo wir dann alle natürlich die Möglichkeit hatten, uns kennenzulernen, auch wenn es nur online war.
Wobei mir aufgefallen ist, dass die Leute, die ich kennengelernt habe, hauptsächlich auch Leute sind, die gerade frisch nach Düsseldorf gezogen sind und niemanden kannten und dementsprechend noch mehr dieses soziale Bedürfnis hatten. Und Leute, die hier in Düsseldorf wohnen oder in der Umgebung und jetzt nicht aus ihrem etablierten Kreis rausgekommen sind, mit denen bin ich persönlich gar nicht so in Kontakt gekommen.
Also dann ist wahrscheinlich nicht diese Extra-Bemühung nochmal da, weil man hat ja noch irgendwie irgendwelche Leute. Obwohl das ja auch ein ganz wichtiges Thema ist. Also erstmal hört sich das ja so an, als wäre das gar nicht so wichtig, was das Studium betrifft, was die Klausuren jetzt angeht oder so, wenn wir darüber reden, ob man gut vernetzt ist oder so. Aber ich meine mich auch bei den Professoren am Anfang in der Vorstellung zu erinnern, dass alle immer darauf hinweisen, wie wichtig das ist, wirklich viel Kontakte mit den Mitstudierenden zu haben für ein positives Studium.
Ich weiß auch noch, wie glücklich ich war, dass ich dann tatsächlich bei unserem allerersten Informatik-Übungsaufgabe, wenn ich die alleine hätte machen müssen, da wäre ich richtig verzweifelt gewesen. Und da waren Christina und noch ein anderer Kommilitone von uns. Wir waren zu dritt und waren zu dritt verzweifelt und haben es dann irgendwie hingekriegt und auch sehr gut hingekriegt am Ende. Aber alleine war ich mir ziemlich sicher, dass ich das nie geschafft hätte.
Das geht mir genauso.
Sag mal, haben wir nicht noch nach was Positivem gefragt?
Haben wir. Wir haben noch nach einer persönlichen Meinung gefragt. Und zwar auf die Frage, was könnte denn Positives aus diesem Online-Corona-Semester beibehalten werden und in die normalen, nenne ich sie mal, Semester mitgenommen werden.
Und gab es hierzu Rückmeldungen?
Also was ich sagen kann, es geht sich auf jeden Fall in die Richtung, dass die Verfügbarkeit der Vorlesungen, teilweise als Videos, Erklärvideos, die man sich immer wieder neu angucken kann, die Verfügbarkeit der Vorlesungsunterlagen, ich glaube, das geht da in die gleiche Richtung. Die haben wir einmal abgefragt und die werden dann sehr positiv in der Online-Form gesehen. Dann haben wir auch nochmal nach den persönlichen Meinungen der Umfrageteilnehmer gefragt, was denn beibehalten sollte. Und hier geht die Tendenz auch genau in diese Richtung. Also ich kann ja immer was vorlesen. Videos zu den Vorlesungen auf Moodle sind sehr nützlich, da man vor- und zurückspulen kann und auch die Geschwindigkeit einstellen kann. Also je nach Professor, der zu langsam redet, kann man dann mal auf 1,25 Geschwindigkeit stellen oder natürlich auch bei dem Professor, der zu schnell ist, mal mit 0,5.
Das ist ein guter Tipp. So schlau war ich noch gar nicht. Das werde ich jetzt mal
Ich
ausprobieren.
werde jetzt nicht sagen, in welcher Vorlesung ich das gemacht habe oder welchen Vorlesungsvideos. Sonst ist mein Name vielleicht zurückverfolgbar, aber es gibt auch einen Professor, den man in anderthalbfacher Geschwindigkeit sich angucken kann und dann passt ja die
Ich
Geschwindigkeit.
glaube, ich weiß, welchen du meinst.
Warte, kannst du es mir mal sagen? Ich weiß es nicht.
Ja, genau.
Ach so, ja, okay. Ich dachte, das stimmt.
Genau. Aufzeichnung von Vorlesungen, Möglichkeit zur Online-Teilnahme. Das kann ich mir auch gut vorstellen, weil für mich zum Beispiel ein Vorteil ist, wenn man an einem Tag nur eine Vorlesung hat und ich wohne jetzt nicht direkt in Düsseldorf, fahre ich schon, es ist nicht viel Zeit, aber 30 Minuten mit der Bahn hin und 30 Minuten mit der Bahn zurück. Und wenn man sich je nach Vorlesung überlegt und hätte die jetzt auch zusätzlich noch online, dann könnte man sich überlegen, das sich einfach nur so zu studieren, diese eine Vorlesung.
Ja,
Oder
man
man
hat
hat
auf
einen
jeden
richtigen
Fall einen
Arzttermin.
Zeitersparnis.
Und in die Richtung geht das recht häufig hier. Videos zu Lehrveranstaltungen sollten Standard sein, schreibt ein Umfrageteilnehmer. Oder die Vorlesungen sollten online sein, Übung Präsenz. Aufnahme von Vorlesungen und die bessere Verfügbarkeit von Unterlagen. Teams für die Fächer für besseren Austausch. Also geht sehr stark in die gleiche Richtung.
Ja, was nehmen wir denn jetzt aus dieser Umfrage eigentlich mit?
Also ich finde, wichtig ist erstmal zu sagen, dass das natürlich keine hochprofessionelle und repräsentative Umfrage ist. Aber ich glaube, hier für die Zwecke reicht es auf jeden Fall. Ich nehme ganz wichtig hieraus mit, dass der soziale Kontakt sehr wichtig ist und maßgeblich und der fehlt quasi. Das sieht man auch an dem Vergleich zwischen der Frage, die ich gerade eben vorgestellt habe, wie würdest du sagen, kommst du allgemein zurecht mit dem Online-Semester? Und wenn man das zusammensieht mit der Frage, glaubst du bist trotz Online-Semester gut vernetzt mit deinen Kommilitonen und Kommilitoninnen?
Wir gendern hier sehr richtig.
Kommilitoninnen.
Ja, also an der Stelle können wir uns, glaube ich, auch einmal bedanken, dass es sehr ernsthafte und gute Rückmeldungen gab. Das war für uns natürlich in dem Moment schön und daran sieht man, denke ich, auch allgemein, dass unter den Studierenden auch wirklich der Wille da ist, sich gegenseitig zu helfen.
Ja, genau. Und wichtig ist wirklich, wenn ihr das vielleicht gerade als angehende Erstsemester hört, sucht euch die Leute, die euch helfen können. Und es liegt quasi auch hier online-mäßig nicht an der Technik. Das hat auch die Umfrage gezeigt, da sind wir gerade eben drauf eingegangen. Diese Angebote, die ihr auch quasi von der Fachschaft und worüber ihr erzählt habt, die listen wir am besten nochmal alle in unserem Handout auf.
Auch die
Und
Ergebnisse von der Umfrage werdet ihr auch nochmal genau in unserem Handout entnehmen können.
genau. Genau, sollten Leute von der Hochschule und der Fachschaft zuhören. Behaltet das bei, auch nach Corona. Manchmal ist es einfacher, sich erstmal online über einen Chat treffen zu können und danach auf dem Unigelände.
Genau. Aber es wurde uns ja auch häufig bestätigt, dass sehr positiv ist, dass die Vorlesungen aufgezeichnet werden und hochgeladen werden. Und das ist ja vielleicht auch was, was man nach Corona beibehalten könnte. Deswegen, falls uns hier irgendein Professor auch zuhört, dann geht hier ein.
Ein Appell raus. Seien Sie nicht nur im Audimax, sondern kommen Sie zu den Studenten ins Wohnzimmer oder in die Badewanne.
Jetzt haben wir ja dann auch noch mal, vielleicht passt das jetzt, das Thema Arbeitslast. Hast du dich ja ins Selbststudium begeben, Florian?
Ja.
In Selbstversuch, das wollte ich sagen. Du hast dich ja in einen Selbstversuch begeben, was das Thema Arbeitslast angeht.
Genau, die gute Arbeit. Ich habe mich in den Selbstversuch begeben, ja, und das war tatsächlich sehr interessant. Und zwar habe ich mich erstmal beschäftigt, wie viel Zeit muss man denn eigentlich für so ein Studium aufbringen? Und habe das Ganze mal runtergebrochen. Also man kann sagen, vorgesehen für unser ganzes Studium sind 6.300 Stunden. Könnt ihr natürlich probieren direkt am Anfang, alle auf einmal runterzubrechen und nicht mehr zu schlafen. Aber das Prinzip ist, dass man pro Credit 30 Stunden aufbringen sollte. Natürlich kann man jetzt nicht einfach sagen, in der ersten Woche ich mache jetzt 30 Stunden Mathe und dann habe ich die aufgebracht und dann muss ich ja eine recht gute Note schreiben und fertig. Sondern man kann das Ganze runterrechnen auf Wochenstunden. Und damit kommt man auf eine wahrscheinlich nicht ganz zufällig gewählte Zeit von 40 Stunden die Woche. Also quasi so die Standardregelarbeitszeit. Das bei quasi 30 Credits eben pro Semester, genau, richtig. Und damit, in dem Sinne, habe das mal verglichen und bei mir habe ich meinen eigenen Workload, habe ich das mal genannt, jede Woche, seit ich mich damit beschäftigt habe, aufgeschrieben, wie viel Zeit ich denn damit eigentlich verbringe mit dem Studium. Und was glaubt ihr, mehr oder weniger?
Von mir selber ausgehend würde ich sagen, dass ich jetzt im ersten Semester mehr als vorgeschrieben Zeit aufwende.
Würde ich auch sagen. Vor allem am Anfang vom Studium.
Erstens glaube ich, dass es wieder leicht klischeehaft ist, dass ihr ein bisschen mehr arbeitet als ich. aber in dem Moment, wo ich das gemacht habe, also, habe ich direkt gemerkt, als ich das aufgeschrieben habe, dass ich angefangen habe, mehr zu machen, weil das direkt aufs eigene schlechte Gewissen gedrückt hat. Also, oh, ich habe die 40 Stunden noch nicht voll. Und dann habe ich in der KW 49 angefangen. Da habe ich zum Beispiel 37,75 Arbeitsstunden ins Studium gesteckt. Zeitstunden auch wirklich. In der KW 50 waren es 31. Und der KW 51 waren es noch 23. Man merkt, es geht auf Weihnachten zu. aber ich hatte das Gefühl auf jeden Fall, dass das gar nicht so was Schlechtes ist, was ich auf jeden Fall auch dann unseren lieben Zuhörern und Zuhörern gerade fürs erste Semester empfehlen kann. Wenn ihr das Gefühl habt, naja, vielleicht ist der Stoff so viel und ihr kriegt das gar nicht in die Zeit, die ihr fürs Studium verwendet. Und daneben ist ja auch noch Sporttraining und ja, man hat ja auch noch andere Hobbys und will ja auch außerhalb, ich hoffe, dann habt ihr kein Online-Semester mehr, die Leute noch treffen. Mal so eine Tabelle zu machen. Ich stelle die auch mal in unseren Handout, wie ich die aufgebaut habe. Und auch gerne dann zum Download. Und dann mal zu vergleichen, wie viel Zeit habt ihr denn wirklich auf einfach nur für ein, zwei Wochen genutzt, damit ihr eine gute Selbstreflexion habt. Weil ich habe gedacht, ja, ich arbeite wirklich gut und alles ab. Und dann fällt mir auf, immer noch 3 Stunden zu wenig. Und nächste Woche, oh, 9 Stunden zu wenig.
Und dann 17 zu wenig.
Naja, da gehen wir jetzt nicht mehr drauf ein.
Wobei man ja auch wahrscheinlich schon es als menschlich bezeichnen kann, dass jeder am Anfang top motiviert ist und sich in jedem Semester vornimmt, dieses Mal mache ich es anders und überwinde meinen Schweinehund und arbeite regelmäßig viel und das macht man dann am Anfang vom Semester. Dann gibt es wahrscheinlich immer so eine kleine Downphase, wo man es eher ein bisschen schleifen lässt und dann kommen die Prüfungen und dann macht man wieder ganz, ganz viel. Also ich denke, da wird jeder im höheren Semester, der uns vielleicht hört, jetzt nicken und sagen, so ist es bei mir auch immer.
Ja, das glaube ich auch. Aber ich glaube gerade, wo ich schon mal teilweise zu tendiere, sich selber so einzureden, naja, man könnte jetzt noch mal 2 Stunden heute Abend auch von 19 bis 21 Uhr was machen. Oder die nächste Folge Grey's Anatomy gucken.
Who cooks Grey's Anatomy?
Nein, natürlich nicht. Gerade da ist für mich die Tabelle, das ist natürlich jetzt mein eigener Eindruck, Der zeigt einem mit erhobenem Finger, sagt, sag mal, Freundchen, du hast aber noch nicht deine 40 Stunden erreicht und macht einem ein schlechtes Gewissen. Anders würde man sagen, habe ich bestimmt schon erreicht. Also, mir hat das geholfen.
Wie kommen wir jetzt von Grey's Anatomy zu Wahlfächern und dem Thema Master? Du eine Idee, Vicky?
Oh nee, also ich glaube, da hilft ehrlich gesagt nur ein harter Cut von Grey's Anatomy zu so einem wichtigen Thema. Wir denken halt, dass man zwangsläufig sich mit diesem Thema auseinandersetzen muss im Laufe seines Bachelors, weil jeder irgendwann die Wahlfächer wählen muss. Und natürlich auch nach dem Bachelor ist für jeden die Frage, macht man dann noch weiter mit einem Master und wenn ja, mit welchem?
Und in welchem Semester sucht man eigentlich die Wahlfächer aus?
Ich meine, das müsste so das 5. Semester sein, vielleicht sogar das 4. Aber sich vorher schon zu informieren, ist bestimmt nicht verkehrt. Dann hat man, wenn es dann soweit ist, so viele Fragezeichen im Gesicht und das muss ja nicht sein.
Ja, Vicky, wie entscheide ich mich denn für meine Wahlfächer?
Oh ja, die Frage ist mir persönlich jetzt ein bisschen zu spezifisch, aber wir haben ja hier 2 Gäste sitzen, die super dafür geeignet sind, diese Fragen zu beantworten zu den beiden Themen. Das sind einmal Martin Lange
Hallihallo.
Und Marius Schöning. Mögt ihr euch einmal vorstellen, Martin?
Ja klar, mein Name ist Martin Lange und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Labor für Physik und Umweltmesstechnik an der Hochschule Düsseldorf. Ich habe nach meinem Masterstudienabschluss 2013 an der Hochschule Düsseldorf als wissenschaftlicher Mitarbeiter angefangen zu arbeiten, war dann ab 2016 für etwas über 3 Jahre in der Wirtschaft und bin jetzt seit letztem Jahr wieder zurück an der Hochschule in der Forschung mit dem Ziel, in nächster Zeit zu promovieren. Das war es soweit zu meiner Person und damit würde ich jetzt an den Marius übergeben.
Hi erstmal alle zusammen. Ich habe meinen Bachelor an der HSD gemacht als Wirtschaftsingenieur, also das dann Bachelor of Engineering. Ja, jetzt bin ich gerade im Master, internationales Wirtschaftsingenieurwesen, im ersten Semester auch an der HSD und ja, gucken wir mal, was für Fragen kommen.
Ja, an dich, Martin, würde ich gleich mal die Frage von eben richten. Wie entscheide ich mich denn für meine Wahlfächer?
Es gibt hier aus meiner Sicht mit wenigen Ausnahmen nur eine richtige Antwort. Was weckt mein größtes Interesse? Ich bin der Meinung, dass der Lernerfolg in den Themengebieten deutlich besser ist, wenn ich zumindest ein Grundinteresse für das Fach mitbringe. Es macht aus meiner Sicht wenig Sinn, Fächer danach zu wählen, weil sie möglicherweise auf dem Zeugnis besser aussehen können. Also auch das ist eine weit verbreitete Meinung unter den Studierenden. Wenn man noch gar keine Orientierung hat, wo die Reise denn mal hingehen soll, kann man die Wahl der Wahlfächer quer durch das Portfolio gehen, also um völlig verschiedene Themenbereiche kennenzulernen. Interesse für das gewählte Fach sollte dennoch vorhanden sein. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass es Studierende gibt, die vermeintlich einfach zu bestehende Fächer belegen. Ich kann hiervon aber tatsächlich nur abraten, weil sich Erfahrung und Wissen im späteren Leben einfach deutlich besser bezahlt macht als eine gute Note.
Ja, das sehe ich auf jeden Fall genauso. Also man hat halt, das ist das Schöne an den Wahlfächern, damit immer die Möglichkeit, seinen Bachelor ein bisschen zu individualisieren, dass man da halt einfach andere Aspekte nochmal mit reinnimmt und andere Fächer sich selber zurechtlegt, die man so einfach nicht im Bachelor hätte. Und da gibt es dann immer, das ist ein bisschen blöd geregelt, aber es gibt dann immer am Anfang des Semesters ein Wahlfachangebot. Also es ist leider nicht jedes Semester gleich, sodass man es planen kann, dass man beispielsweise sagt, vom ersten Semester an, okay, dann mache ich das Fach und dann mache ich das Fach. Das ist halt leider nicht der Fall, weil die nicht online die ganze Zeit zur Verfügung stehen. Da ist eine Liste, die ist wahrscheinlich immer offen. Aber was dann wirklich angeboten wird, kommt kurz vor den Semestern. Und da muss man dann in dem Fall jeweils noch selber gucken, was man da machen möchte und was für einen gut passt.
Also könnte es sein, dass ein Wahlfach, welches mir jetzt schon raussuche, weil ich es interessant finde, am Ende gar nicht angeboten wird in dem Semester, wo ich es belegen möchte?
Genau, das kann durchaus der Fall sein. Also es war bei mir auch so, dass ich mir am Anfang irgendwann mal blauäugig ein Wahlfach rausgesucht habe, mich eigentlich schon ein bisschen darauf gefreut hatte und dann war es halt einfach nicht angeboten und dann musste man halt was anderes machen, was jetzt im Endeffekt nicht schlimm war. Aber es ist halt dann irgendwie ein bisschen blöd, wenn man dann nicht genau sieht, okay, das Wahlfach, das gibt's, das möchte ich machen und man kann sich ja auch nicht wirklich planen, dann, dass man sagt, okay, dann mache ich nächstes Semester das Wahlfach und dieses Semester mache ich dafür das, weil man halt nicht genau weiß, ob es nächstes Semester überhaupt angeboten wird.
Ach so, Marius, gibt's dann eigentlich eine Einschreibefrist?
Stimmt, gibt's eigentlich eine?
Gute Frage.
Ja, schon zu gewissen Teilen, weil die Wahlfächer haben meistens halt auch eine Frist mit, sage ich mal, 20 Personen beispielsweise, die dann da teilnehmen dürfen in dem Wahlfach. Und wenn das Wahlfach voll ist, ist es halt voll. Aber grundsätzlich ist das so, dass es da eine Einführungsveranstaltung gibt bei den Wahlfächern und dass man sich danach dann verbindlich anmelden muss irgendwann.
Was genau ist denn diese Einführungsveranstaltung?
Das ist meistens eigentlich genauso wie bei jedem anderen Bachelorfach auch so, dass man da erstmal eine Einführung in das Thema kriegt, worum es überhaupt geht. Da ist dann halt der Luxus, dass man dann noch wechseln kann, wenn es einem doch nicht gefällt, was jetzt natürlich auch nicht immer unbedingt der Fall sein sollte, wenn man jetzt die ganze Zeit durch die Gegend wechselt und dann nachher 4 Wochen dabei ist, um in irgendwelche Kurse reinzuschnuppern, dann kann es halt auch sein, dass irgendwas voll ist, beziehungsweise ist das für die Profs natürlich auch nicht so angenehm, wenn erstmal 50 Leute kommen und dann auf einmal nur 5.
Und welche Wahlfächer passen zu welchen Bereichen der späteren Berufswahl?
Wem galt die Frage?
Ja, gerne an dich, Martin.
Ich finde, es ist schwierig, eine pauschale Antwort hierauf zu geben, ohne auf jedes Wahlfach direkt einzugehen. Es ist hier auf jeden Fall von Vorteil, wenn man sich schon mal grob Gedanken dazu gemacht hat, welches Tätigkeitsfeld man im späteren Berufsleben nachgehen möchte. So macht es beispielsweise wenig Sinn, Informatik 3 zu wählen, wenn ich ausschließen kann, in meinem zukünftigen Beruf auch nur eine Zeile Quellcode schreiben zu wollen. Jemand, der aber schon weiß, dass er nach dem Studium in einem metallverarbeitenden oder produzierenden Betrieb arbeiten wird, kann mit der Wahl des Faches Festigkeitslehre sicherlich nichts falsch machen. Die wenigsten Studierenden haben bereits während des Studiums einen Übernahmevertrag und müssen noch einen Job suchen und finden, für den sie im besten Fall brennen können. Im besten Fall bekommt man dann genau den Job, den man erhofft hat zu bekommen. Wenn man die Wahl der Fächer, wie eben schon gesagt, danach ausrichtet, wofür man sich am meisten interessiert, kann man so auf jeden Fall nichts verkehrt machen.
Okay, aber was mich jetzt noch interessiert ist, woher weiß ich denn, was in den Modulen eigentlich gelehrt wird, außer jetzt durch die Modulbeschreibung? Marius, vielleicht an dich wieder?
Ja, da gibt es grundsätzlich erstmal vorab nur das Modulhandbuch und der Name vom Wahlfach. Das sagt natürlich schon mal ein bisschen was aus, aber was es genau ist, beziehungsweise wie die Prüfungsform am Ende ist, was ja möglicherweise auch entscheidend ist, das erfährt man dann meistens erst in dem Wahlfach selber. Wenn man das jetzt beispielsweise so machen möchte, dass man sein Praxissemester noch hat, sage ich mal einfach sechsten Semester, hat man es aufgeschoben im Semester und man muss aber noch irgendwie ein Wahlfach machen, damit man schneller fertig ist. Dann wäre es natürlich blöd, wenn man dann ein Wahlfach wählt, wo man dann in Präsenz anwesend sein sollte. Oder ob man dann ein Wahlfach nimmt, was dann eher mit einem Bericht abschließt, wo man dann eine Selbstlernphase hat.
Ach, das ist aber ein guter Tipp, auf sowas auch zu achten und nicht nur rein inhaltlich, sondern dass die Prüfungsform auch tatsächlich entscheidend ist für meine Auswahl der Wahlfächer.
Also erstmal grundsätzlich würde ich sagen, dass es erstmal nur das Thema ist, was ausschlaggebend ist, ob man das machen möchte oder ob man sich da möglicherweise in der Zukunft sieht und da mehr Wissen haben möchte. Aber ja, wenn es nicht so ist, dass es halt alles reibungslos durchläuft und man dann möglicherweise im sechsten Semester doch ein bisschen mehr Stress hat, dann ist sowas natürlich direkt ein Auswahlkriterium.
Aber kann ich dann auch mehr Module machen, als ich eigentlich machen müsste?
Unbedingt. Also ich möchte jetzt nicht Falsches sagen, aber zu meiner Zeit, was jetzt knapp 7 Jahre her ist, konnten mehr Module als nötig belegt werden und die Module mit den besten Ergebnissen wurden auf dem Zeugnis gewertet. Die weiteren Module wurden aber zusätzlich aufgeführt. Diese Möglichkeit bietet jedem Studierenden neue Einblicke in unbekannte Themenfelder oder weitere Vertiefungen in den entsprechenden Fachgebieten. Zudem sollte man beachten, dass die Zahl der Studierenden in Deutschland ja jährlich zunimmt. Bei einer Bewerbung möchte man sich ja schon im besten Fall vor dem Vorstellungsgespräch von der Konkurrenz abheben. Viele Unternehmen wissen heute deshalb sehr genau, worauf sie bei den Bewerbungen achten müssen. Engagement, Interesse und Fleiß, was zusätzlich gewählte Fächer ja zeigen, wird hier auf keinen Fall von Nachteil sein.
Ja, genau. Ergänzend ist da vielleicht noch zu sagen, dass das über einen Sonderantrag läuft, den man beim Prüfungsamt stellen muss, damit man das dann letztendlich auch, wie der Martin gesagt hat, als Zusatzfach anerkannt bekommt und das dann am Ende auch auf dem Zeugnis steht, was man bekommt.
Bedeutet das denn zwangsläufig, dass man nicht mehr in der Regelstudienzeit fertig werden kann?
Das hat damit erstmal nichts zu tun. Es kommt dann natürlich auf die Person drauf an, die das jetzt macht. Wenn sie in der Lage ist, sage ich mal, 7, 8 Klausuren in dem Semester zu schreiben oder vielleicht auch 9, dadurch, dass man halt Zusatzfächer belegt, dann hat das natürlich keine Auswirkung. Wenn sich dadurch das Studium nach hinten verzögert, dann hätte es wieder Auswirkungen auf die Regelstudienzeit.
Ja, dann wäre ich...
Eine Sache vielleicht noch, die auch interessant sein könnte. Du hast ja eben gefragt, wie das ist mit den Wahlfächern, ob man da was zusätzlich machen möchte. Da ist, wenn das der Fall ist und man vielleicht noch was aus komplett anderen Bereichen erfahren möchte, dann ist vielleicht auch das Studium Integrale ganz gut. Also Studium Integrale ist im Endeffekt, dass man in jede Vorlesung reinschnuppern kann. Ob das jetzt im Fachbereich Maschinenbau ist oder ob das am Fachbereich Medien ist, ist erstmal egal. Es hilft dann vielleicht nicht für seinen Studiengang, weil es dann möglicherweise nicht als Wahlfach anerkannt wird. Aber wenn man da ein Thema hat, was einen interessiert, dann kann man an sowas natürlich auch immer teilnehmen.
Wo kann ich mich für dieses Studium Integrale anmelden?
Da gibt es einen Reiter auf der HSD-Seite und da steht das alles sehr gut beschrieben.
Das bedeutet, dass ich in andere Vorlesungen reinschnuppern kann, parallel zu meinem Studium sogar fachübergreifend.
Genau, das wäre im Prinzip ein fachbereichsübergreifendes Zusatzfach, was man dann belegt.
Das ist wirklich ein guter Hinweis, danke dafür.
Gerne.
Ja, ich meine, prinzipiell ist es ja gut, recht viel mitzunehmen aus dem Studium, aber man muss natürlich jetzt auch wieder aufpassen, dass das Arbeitslastkonto nicht überläuft, ne? Und wenn ich überlege, dass dann noch der Master kommt.
Ja, genau. Über den Master haben wir uns auch einige Gedanken gemacht. Und Marius, du bist doch gerade im Master. Wie hast du dich denn für deinen Studiengang entschieden?
Ich habe mich im Endeffekt umgeguckt, welche Master es gibt. Und ja, da passte der natürlich perfekt mit der internationalen Ausrichtung und auch Wirtschaftsingenieurwesen. Da gibt es nicht ganz so viele von.
Was möchtest du später denn machen? Hilft dir der Master dann in deinem späteren Berufsleben?
Ja, das auf jeden Fall, weil bei vielen Unternehmen ist es natürlich auch so, dass man ohne Master gar keinen Platz mehr kriegt heutzutage, dass man da halt den Master braucht, vor allem bei größeren Unternehmen. Da ist meistens der Master schon eine Voraussetzung, wie jetzt beispielsweise bei Audi oder sowas. Und ja, deswegen wird es auf jeden Fall helfen und insgesamt werde ich dann mich irgendwann in näherer Zukunft dann im Projektmanagement sehen.
Und wie gefällt dir der Master bisher im Vergleich zum Bachelor?
Ja, das ist schwer zu sagen, weil jetzt natürlich alles online ist und der Bachelor komplett offline war und mit Präsenz. Aber generell ist der Master schon eher angewandter und halt auch viel mehr auf das Lernen an sich fokussiert, dass man halt dann Hausarbeiten schreibt und jetzt nicht alles quasi reinlernt, um es dann ein paar Wochen später wieder zu vergessen.
Ja, vielen Dank. Das waren ja sehr persönliche Einblicke in das Leben eines Masterstudenten. Ich hätte noch so ein paar allgemeine Fragen zum Master. Zum Beispiel einfach, welche Voraussetzungen brauche ich denn, um mich für einen Master zu bewerben? Könntest du mir das beantworten, Martin?
Grundlegend gilt ja erstmal, dass man für den Master den möglichen notwendigen NC und die nötigen ECTS-Punkte für den Masterstudiengang mitbringen muss. Und darüber hinaus aus meiner Sicht eigentlich nur die Motivation, einen Master machen zu wollen. Dabei spielt es leider auch eine Rolle, wo man seinen Master machen möchte. Mit der Umsetzung des Bologna-Prozesses sollte eigentlich sichergestellt werden, dass dass ein einheitlicher Hochschulraum innerhalb Europas geschaffen wird. Das heißt im Wesentlichen die Einführung und damit einhergehende Anerkennung der typischen Studierendenabschlüsse Bachelor und Master. Dies funktioniert meiner Meinung nach weitgehend. Es das heißt aber leider nicht, dass die Module der Studierenden an anderen Einrichtungen zwingend anerkannt werden. Bei einem Wechsel nach dem Bachelor von der Hochschule zur Hochschule sehe ich hier, wie gesagt, keine größeren Probleme, was nicht heißt, dass es diese möglicherweise geben könnte. Bei einem Wechsel allerdings nach dem Bestehen des Bachelors an eine Universität kann es sehr gut vorkommen, dass die Module nicht anerkannt werden oder fehlende Module nachgeholt werden müssen.
Woher weiß ich denn, ob ich einen Master machen sollte? Lohnt es sich überhaupt für meinen Werdegang, auch hinsichtlich meines Gehalts?
Ich habe mich schon ein wenig auf diese Frage gefreut. Fangen wir mal mit der einfachen Antwort an. Woher weiß ich, ob ich einen Master machen sollte? Wie eben bereits erwähnt, muss man motiviert sein, einen Master machen zu wollen. Die Motivation kann aber diverse Gründe haben. Ich gehe in diesem Studiengang auf und möchte mich vielleicht weiter spezialisieren. Die Position, für die ich mich interessiere, verlangt einen Masterabschluss. Ich kann mich vielleicht auch nicht entscheiden, ob ich arbeiten oder weiter studieren soll und bekomme dann kein Jobangebot. Ich meine, das ist noch ein bisschen einfacher. An der Stelle wird einem die Entscheidung halt abgenommen. Aus Langeweile werden die wenigsten Studierenden weiter studieren und einen Master machen wollen. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass die Messlatte für den Master noch ein ganzes Stück höher gelegt wird als im Bachelorstudiengang. Wer den Master also ohne die entsprechende Motivation startet, wird ihn sehr wahrscheinlich nicht zu Ende führen. Meine Motivation war neben dem Interesse an dem Studiengang selbst, die Sicherheit, mir für zukünftige Stellen nichts verbauen zu wollen, da ich den Jobmarkt immer verfolgt hatte und mir bereits damals aufgefallen ist, dass viele Stellen, für die ich mich interessiert habe, ein Master erforderlich ist. Dann hattest du gefragt, ob es sich für den Werdegang lohnt. Zunächst ist es ja so, zunächst einmal dient der Abschluss als Eintrittskarte in die Berufswelt. Ich habe aber schon von einzelnen Fällen in Unternehmen mit sehr konservativen Strukturen gehört, dass einem nach Jahren die Chance auf eine interne Stelle verwehrt wurden, weil einem schlichtweg der passende Abschluss gefehlt hat. Dies sind aber sicherlich Ausnahmen. Ich bin der Meinung, wer mit seinem Bachelor ins Berufsleben startet, meistert seinen beruflichen Werdegang ebenso gut wie ohne Master. Wer allerdings eine bestimmte Fachrichtung einschlagen möchte, für den macht ein Master schon Sinn. Dann hattest du noch gefragt, die Frage der Fragen, wie viel mehr verdiene ich mit einem Master? Ich möchte an der Stelle vielleicht gerne mit einem Zitat von meinem damaligen Professor in Düsseldorf für Industriebetriebslehre starten. Wer von Ihnen möchte denn einmal viel Geld verdienen? An der Stelle sei nochmal gesagt, dass ich Maschinenbau studiert habe. Nachdem natürlich 100% der Studierenden den Arm gehoben haben, antwortete er, dass wir leider den falschen Studiengang studieren würden. Heute bin ich mir ziemlich sicher zu wissen, dass er als BWLer damit meinte, dass man mehr Geld verdient, je näher man am Geldfluss sitzt. Was jetzt nicht heißen soll, dass ein guter Maschinenbauer sich im Job über sein Gehalt beklagen sollte. Aber zurück zur Frage. Es gibt sicherlich Statistiken, die belegen, dass man mit einem Betrag X im Berufseinstieg mehr verdient mit einem Masterabschluss als mit einem Bachelorabschluss. Aber am besten ist es, man macht sich einfach direkt frei von diesem Gedanken. Nach dem Start ins Berufsleben hat man noch circa 40 Jahre Zeit, sein Können unter Beweis zu stellen. Das macht schließlich das Gehalt aus. Und wer wie ich in der glücklichen Situation ist, seinen Traumjob gefunden zu haben, der nimmt auch in Kauf, wenige 10.000 Euro weniger zu verdienen, als man es in der Wirtschaft könnte.
Und wie entscheide ich mich dann für meinen Studiengang, Masterstudiengang?
Boah, das ist an sich gar nicht so schwierig. Nach dem Bachelorstudiengang haben die meisten Studierenden eine grobe Vorstellung, wofür sie sich besonders interessieren. Oder sie möchten sich vor dem Start ins Berufsleben noch in einem Bereich weiterbilden, der im Bachelorstudiengang weniger Beachtung gefunden hat. Somit entscheidet man sich für, also entweder auf der einen Seite einen konsekutiven, also einen fachlich aufbauenden und spezialisierenden Studiengang, oder auf der anderen Seite einfach auf einen generalistischen Studiengang. Ich glaube, man spricht allgemein hier von Generalist oder Spezialist. Ansonsten gilt bei der Auswahl das Gleiche wie bei der Wahl der Wahlfächer. Es sollte der Studiengang gewählt werden, für dessen Module man sich schlichtweg am meisten interessiert. Stimmst du mir dazu, Marius?
Ja, genau, da stimme ich dir auch wieder zu. Da kann man sich grundsätzlich erstmal im Studienverlaufsplan orientieren. Man kann natürlich auch auf der HSD-Homepage nachgucken, welche Fächer in dem jeweiligen Studienfach angeboten werden. Und man kann natürlich, wenn man es ganz genau wissen will, auch noch in das Modulhandbuch gucken, der einzelnen Fächer, wo dann letztendlich dann auch drin steht, was genau da unterrichtet wird und wie es unterrichtet wird. Dann kriegt man schon mal so einen ersten Überblick, ob das jetzt relevant für einen ist oder für den weiteren Werdegang oder eben halt nicht.
Martin, wo liegt denn der Unterschied zwischen Master of Science, Master of Engineering und Master of Business Administration?
Boah, gib mir eine Sekunde Bedenkzeit. Also ich würde grundsätzlich sagen, ob Master of Science, Master of Engineering oder Master of Business Administration, alle Abschlüsse sind in Deutschland gleichermaßen als akademischer Grad anerkannt und qualifizieren die Absolventinnen und die Absolventen für den Beruf. Grundsätzlich gilt vermutlich, Master of Science ist eine breit gewählte Bezeichnung. Sie umfasst Studienabschlüsse der Naturwissenschaften, Ingenieurswissenschaften, dann noch Mathematik, Informatik oder auch beispielsweise der Betrieb Wirtschaftslehre. Der Titel Master of Engineering wird hingegen direkt mit den Ingenieurswissenschaften in Bezug gebracht. Der Unterschied kann mitunter aber auch lediglich der Tausch eines Moduls sein und schon wird aus dem einen Master der andere Master. Der Master of Business Administration hingegen deckt in der Lehre hauptsächlich wesentliche Managementfunktionen ab. Das folgende Beispiel ist vielleicht etwas plakativ, aber so wurde es uns schon damals im Studium immer mitgeteilt. Mit dem Master of Science kann ich die Festigkeit einer Schraube genau berechnen. Mit dem Master of Engineering kann ich sie nach exakten Anforderungen entwickeln, herstellen und einsetzen. Und mit dem Master of Business Administration weiß ich, wo ich sie am günstigsten einkaufen kann und sie am besten wieder verkaufe.
Ah ja, okay. Und für welche Berufsfelder ist dann welcher Master am sinnvollsten?
Ich glaube, hierzu wurde schon mehr oder weniger alles gesagt. Für jemanden, der sich spezialisieren muss oder auch möchte, für den ist ein Masterstudiengang sicherlich die richtige Wahl. Ein Großteil meiner Freunde, eben auch damals aus der Studierendenzeit, üben heute ingenieursnahe Tätigkeiten aus. An der Stelle muss ich dazu sagen, dass ich der einzige meiner Kommilitonen bin, der tatsächlich hinterher den Master noch gemacht hat. Ein Master kann hier auf jeden Fall nicht von Nachteil sein, ist aber auch zwingend nicht erforderlich. Für andere Berufsfelder kann ich leider nicht wirklich sprechen, inwieweit ein Masterabschluss sinnvoll oder sogar notwendig sein muss. Eine Sache gibt es tatsächlich noch für die Leute, die jetzt schon wissen, dass sie zukünftig promovieren möchten oder vielleicht auch so ein Stück weit wie bei mir sich die Möglichkeit offen halten möchten, nach einigen Jahren nochmal zu promovieren. Macht es vielleicht direkt Sinn, einfach übergehend vom Bachelor, dem Master direkt dran zu hängen, ohne dass man ihn viele Jahre später nochmal nachholt?
Oder warst du kurz weg, aber ich glaube, man hat alles verstanden. Deswegen würde ich einfach weitermachen mit meiner Frage. Für welchen Master qualifiziere ich mich denn mit einem Abschluss, meinem Bachelorabschluss an unserer Hochschule, der HSD?
Also grundsätzlich das Schöne an dem Bachelorabschluss der Hochschule Düsseldorf ist das, dass die Hochschule vor vielen Jahren schon den Bachelor-Umstieg durchgeführt hat von dem sechssemestrigen Bachelor auf den siebensemestrigen Bachelor. Also von daher qualifiziert man sich zunächst einmal, schon mal auf dem Papier zumindest, für jeden Master, der eben einen siebensemestrigen und damit die nötigen ECTS-Punkte eben voraussetzt. Das Gute an den Bachelorstudiengängen der Hochschule Düsseldorf ist eben auch noch das, dass die Studiengänge akkreditiert sind. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das eine Voraussetzung an anderen Hochschulen oder Universitäten sind. Von Nachteil ist das aber auf keinen Fall. Da die Bachelorstudiengänge der Hochschule Düsseldorf auch sehr breit gefächert sind, hat man sowohl die Möglichkeit, eben generalistische Masterfächer zu belegen, das würde ja in jedem Fall gehen, aber auch durch diese breite Fächerung hat man eben schon ein breites Wissen und kann dann eben auch viele, viele spezialisierte Masterstudiengänge wählen, mit vielleicht der Möglichkeit oder der Bedingung, dass dann noch das ein oder andere Fach nachgeholt werden muss.
Vielen Dank. Also jetzt zum Abschluss vielleicht, habt ihr noch irgendwas, was ihr unseren Hörern mitgeben wollt? Fangen wir doch einfach wieder bei dir an, Martin.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja jetzt noch nicht so alt und habe noch nicht so viel Erfahrung sammeln können. Ich bin jetzt knapp 10 Jahre im Berufsleben. Aber was ganz wichtig ist, man sollte nicht zu sehr auf den Flurfunk hören, der unter Studierenden gesprochen wird. Also jeder muss sich ein Stück weit selbst seine Meinung machen und ein bisschen auf sein Bauchgefühl achten. Wer immer schon einen Master machen wollte, den soll man nicht davon abhalten. Und wer weiß, warum er ihn machen will, erst recht nicht. Jemand, der sagt oder schon fest der Meinung ist, ich habe das Studium mit Ach und Krach durchbekommen und ich wollte nur den Bachelor haben, der soll auch einfach dabei bleiben. Also wie gesagt, einfach jeder so ein bisschen auf sein eigenes Bauchgefühl hören und dann passt das mit dem Einstieg ins Berufsleben schon ganz gut.
Ja, das sind schon mal sehr gute Worte. Dem kann ich soweit erstmal nichts ergänzen, aber zum Studium kann ich dann vielleicht noch ergänzen, dass ihr darauf achten solltet, dass ihr das Grundstudium relativ schnell beendet und nicht dann erst weiter studieren. Also angenommen jetzt, ihr habt ein paar Klausuren nicht geschafft oder seid auch irgendwo nicht zum Lernen gekommen, habt ihr dann nicht geschrieben erst. Und dann ist es natürlich erstmal einfach, dann einfach weiter zu studieren, weil man dann natürlich auch in seiner Gruppe bleibt und alle dabei sind. Aber ich kann euch da nur ans Herz legen, dass ihr in dem Fall auf jeden Fall zuseht, dass ihr trotzdem das Grundstudium schnell abschließt, weil irgendwann kommen dann die Hürden, die dann insofern bestehen, dass ihr dann nicht mehr weiter studieren dürft. Also ihr dürft dann zum Beispiel keine Fächer aus dem sechsten Semester belegen, wenn ihr das Grundstudium nicht komplett abgeschlossen habt und auch bestanden habt. Das vielleicht als einfacher Tipp nochmal. Ansonsten schließe ich mich dem Martin an.
Ah, super. Vielen Dank. Bevor wir euch jetzt aber verabschieden, habe ich am Anfang des Podcasts ein Feuerwerk der guten Laune versprochen. Mit Fakten gewürzt. Die Fakten haben wir eigentlich schon ziemlich gut bekommen. Jetzt bräuchten wir noch irgendwas für das Feuerwerk. Habt ihr vielleicht noch irgendwie so eine Anekdote? Irgendwie eine interessante Story oder so, die ihr vielleicht unseren Hörern mitgeben wollt?
Da wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nichts, ohne irgendwelchen Leuten auf die Füße zu treten.
Oh, das würden wir aber auch gern hören.
Das ist wahrscheinlich nicht so geeignet für einen Podcast.
Na gut, aber Martin vielleicht.
Also ich habe tatsächlich so eine kleine Lieblingsanekdote aus dem Studium. Mein mich durchs Studium begleitende Zitat meines ersten Physikprofessors an der Hochschule Niederrhein war, genau, es ging um innovativ sein. Und er hat gesagt, wenn er sich eine Papageifeder in den Hintern steckt, ist das auch innovativ, nur es bringt keinem etwas. Ja, genau. Also mein Lieblingszitat ist eigentlich von einem Studierenden aus dem Physikunterricht hier an der Hochschule, der die drei Aggregatzustände sagen sollte und gesagt hat, fest, flüssig, kugelförmig. Und das ist so seitdem unser, naja, das ist so unsere Antwort auf alles. Der ist eigentlich noch ein bisschen schöner.
Dankeschön, dass ihr da wart auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht, euch zuzuhören und ich würde sagen, das war auch sehr informativ, oder?
Ja, auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank. Okay. Also da waren viele Sachen bei, die ich noch gar nichts von gehört habe.
Alles klar, macht's gut. Ich freue mich, wenn ich euch helfen konnte und dann viel Erfolg im Studium.
Alles klar, auch von meiner Seite vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
So, liebe Leute, also ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee nach so viel Information.
Ja, ich schließe mich ab. Ich brauche Sommer, Sonne, Sonnenschein.
Dann sehen wir uns nach einer kurzen Pause wieder.
Bis gleich.
Jetzt kommen wir mal von einem etwas ernsteren Thema zu etwas amüsanterem. Und zwar, was kann denn ein Studium von anderen abheben?
Puh, das ist eine gute Frage. Also, ich würde sagen, sowas wie Praktika und Werkstudententätigkeit, also schon Arbeitserfahrung. Wobei, was daran jetzt so mega amüsant sein soll, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Ja, irgendwas machen, was andere nicht machen. Obwohl, das ist ja irgendwie auch die Definition von sich abheben.
Ja, das ist natürlich eine logische Antwort, Flo.
Habt ihr denn schon mal über ein Auslandssemester nachgedacht?
Oh ja, stimmt. Das ist natürlich auch eine gute Sache, sich von anderen abzuheben. Also, ja, ich könnte mir das vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Ich bin generell selber eigentlich gerne am Reisen und viel am Reisen, so oft ich kann. Und war hatte auch tatsächlich schon die Möglichkeit, ein paar Mal für etwas längere Zeit ins Ausland zu gehen. Und ich finde es einfach super, da so einen kulturellen Austausch hinzulegen. Und man entwickelt seine eigene Persönlichkeit auch einfach weiter. Ja, man lernt neue Leute kennen. Also es hat viele, viele Vorteile.
Ich finde es prinzipiell auch gut, aber ich kann es mir für mich jetzt gerade nicht mehr so vorstellen. Einfach aus dem Grund, dass ich schon diverse Auslandsaufenthalte über vorige Berufserfahrung hatte. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass auch so Sachen wie die zum Beispiel Doppelbelastung aus der Fremdsprache, die man erstmal lernen muss, hinzukommen. Vielleicht gibt es Leute, die dann eher in Richtung Heimweh gehen und oder diese haben. Sowas müsste wahrscheinlich auch hohe Kosten verursachen. Oder die Belastung der sozialen Kontakte in der Heimat könnten natürlich auch ein Thema sein. Ich zum Beispiel bin verheiratet. Wohl, das wäre wohl eher ein Grund, noch mal ein halbes Jahr ins Ausland zu gehen.
Okay, deine Frau darf diesen Podcast niemals zu hören bekommen.
Ich glaube, die Vor- und Nachteile sind jeweils Typsache, aber ich würde mich da auf jeden Fall persönlich Vicky anschließen. Und ich sehe gerade, dass in der Umfrage, wo wir noch ein Off-Topic-Thema mit reingebracht haben, deckt sich das Ergebnis genau mit unseren Aussagen. Und zwar 2/3 der Erstsemesterstudierenden sind auch daran interessiert, ein Auslandssemester zu machen. Und 2/3 von uns auch.
Das ist doch gut, dass wir eine Dreiergruppe sind.
Wobei man ja sagen muss, die Frage ist dann immer noch, wer es letztendlich auch wirklich durchzieht. Weil ich habe jetzt auch noch viele Fragezeichen im Gesicht, weil ich ehrlich gesagt nicht wüsste, wo ich meine ganzen Informationen herbekomme. Ich denke mal, man muss da vorher schon sehr viel organisieren.
Also viele Infos findet man auf jeden Fall auf der HSD-Website. Und ich würde auch sagen, bei Fragen einfach mal andere Studenten fragen. Und zwar, wenn die Corona-Geschichte mal bald aufhören sollte, dann trifft man bestimmt mit Sicherheit auf dem Campus auch andere Studenten, die gerne von den Erfahrungen berichten. Eine weitere Frage, die mich echt interessiert, ist, wo würdet ihr denn hingehen?
Ach, Hauptsache irgendwo hin, wo es warm ist.
Ich würde, glaube ich, weit weg wollen.
Ja, das hätte ich auch so gedacht. Aber eine Statistik zeigt, dass die Top 5 Österreich, Niederlande, Schweiz, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten sind.
Okay, da wäre für mich jetzt nur Vereinigte Staaten in meinem Kriterium drin.
Das ist nicht sehr warm. Ich will in die Karibik.
Ich habe auch Harry dazu befragt, weil Harry aus dem Fachschaftsrat, der hat auch vor 3 Jahren circa ein Auslandssemester gemacht. Und er tanzt jedoch auf jeden Fall aus der Reihe, wenn man ihn fragt, wohin er denn gegangen ist.
Wo ist er denn hingegangen?
Nach Bali.
Ah, genau richtig gemacht.
Ich glaube, das entspricht unser beider Vorstellung, Flo.
Ja. Yep.
Also Harry hat sich jetzt auch noch dazu bereit erklärt, uns ein paar Fragen zu beantworten.
Ja, das ist doch nett.
Hi, Harry.
Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist.
Möchtest du dich mal kurz vorstellen?
Ja, ich heiße Harald Heidner, bin 32 Jahre alt und ich studiere seit 2015 bei der Hochschule in Düsseldorf. Habe meinen Bachelor auch gemacht in Produktentwicklung und Produktion und mache seit 3 Semestern oder 4 Semestern jetzt schon den Mechanical Engineering auch an der Hochschule in Düsseldorf.
Ja, sag mal, kannst du uns erzählen, was du genau gemacht hast und natürlich nochmal genau wo?
Ganz normales Auslandssemester, das war im 5. Semester meines Studiums, glaube ich sogar. Das war das 5. oder 6. Semester war das. Und wir haben uns dann eben entschieden, dass wir weiter weggehen wollten. Also wir wollten jetzt nicht hier im europäischen Bereich bleiben, sondern wir wollten auch wirklich weiter weg. Und dann kam uns halt durch, weil ich schon mal auf Bali war und ich habe da Studenten auch kennengelernt, haben wir uns gedacht, so ja, vielleicht können wir das auch in Indonesien machen. Und dann haben wir uns da ein bisschen schlau gemacht und da gibt es Organisationen, die eben deutsche Studenten helfen, eingeschrieben zu werden, hier auch eben auf der Udayana in Denpasar oder auch eben in Indonesien, also auf Bali. Ja gut, dann habe ich ein paar Kollegen gefragt, die hatten natürlich da auch riesig Bock drauf.
Und was hat dich dazu bewegt?
Ja, das Warum, wieso haben wir uns entschieden, eben ein Auslandssemester zu machen. Einerseits, einer von uns, der wollte sein Englisch aufbessern. Das ist halt eine große Möglichkeit, sprachlich sich halt weiterzuentwickeln. Das war eine große Entscheidung, warum wir das gemacht haben. Bei mir ging es ja ein bisschen. Ich konnte Englisch schon von vorigen Reisen. Aber ansonsten insgesamt mal neue Kulturen kennenzulernen. Und auch, wie läuft das in einem anderen Land ab? Wie studieren die da? Wie wird das alles gemanagt? Das war auch sehr interessant zu sehen. Und natürlich auch ein halbes Jahr einfach mal woanders zu sein. Fühlt es sich ja auch ein bisschen wie Urlaub an.
Wie sah denn eure Vorbereitung aus?
Wir sind da den härtesten Weg gegangen. Normalerweise, wenn du sagst, du gehst auf eine Partnerhochschule, kenne ich auch ein paar Leute, da bekommst du jetzt sehr viel Rückhalt von der Hochschule. Das heißt, die erklären dir alles, die geben dir die ganzen Sachen und so weiter. Aber Indonesien, also Bali, war halt da nicht dabei. Deswegen mussten wir uns halt selbst kümmern. Das heißt, man googelt, man findet Organisationen, dann ruft man da an, dann ist man wenigstens schon mal eingeschrieben, dann versucht man natürlich das Finanzielle zu managen. Dafür gibt es dann ich weiß den Ort jetzt nicht mehr, Tübingen, doch, ich glaube Tübingen oder was, kann sein, das Auslands-BAföG-Amt, mit denen hat viel telefoniert, weil die brauchen halt immer wieder irgendwas und dann hat wieder was nicht gestimmt. Das war halt immer ein großer Hackmack hin und her. Dann natürlich diese Abstimmung mit dem Herrn Behnen, was wir uns anrechnen lassen können, das am besten auch immer davor schon bestätigen lassen, dass es auch wirklich dann funktioniert. Was war noch? Man musste natürlich Flug buchen, man musste sich das Visum, musste man sich selbst holen. Das heißt, das Visum konnte man nur im Konsulat in Frankfurt einlösen oder sich holen. Da musste man dann extra dahin fahren und musste das dann machen. Es war schon ein bisschen Zeitdruck. Also 6 Monate waren ja genau bemessen, sagen wir so, weil da immer so viel Bearbeitungszeit war.
Aber das war auch die Mindestzeit, die man sich davor vorbereiten musste, ne?
Ja, man sollte halt ungefähr 6 Monate vorher planen, weil man ist ja nicht der Einzige. Und wenn wir uns noch ein bisschen besser vorbereitet hätten, hätten wir auch noch ein Stipendium uns besorgen können. Da gibt es ja auch für das Auslandssemester gibt es ein Promos-Stipendium, heißt das. Da würde es dann extra nochmal Geld geben. Aber das haben wir dann leider verpasst. Da gibt es natürlich auch so Datum, wo man bis da was eingereicht hat. Mhm. Aber von Motivationsletter und so weiter, das ist alles noch dabei. Also es war schon viel Vorbereitung, aber es hat sich definitiv gelohnt.
Und wie sah dein bzw. euer Tagesablauf dann aus?
Unser Tagesablauf auf Bali war, also der Anfang war am stressigsten, würde ich sagen. Da mussten wir in der Woche 4-mal hin, die ganzen Einteilungen. Es war auch immer eine Kleidungsverordnung, anfangs natürlich. Sind wir meistens gegen 10 Uhr in die Uni. Hatten dann bis um 2, 3 nachmittags hatten wir dann da die Unterrichte, was wir da hatten, die Fächer. Und dann ging es halt meistens erst nach Hause duschen, zusammensprechen, meistens am Pool ein bisschen abchillen und dann abends planen. Und dann gab es ja öfters mal auch Semesterferien während der Zeit. Da sind wir auch im Land selbst gereist.
Bei mir ist jetzt nur Pool hängen geblieben. Würdest du jetzt deine Erfahrung als positiv oder negativ beschreiben?
Es war definitiv positiv. Also, was wir für Partys hatten, muss ich auch sagen, das war halt alles, du hast nicht so viel Regeln wie in Deutschland. Das heißt, du hattest auch dein eigenes Motorrad, wo die meisten nicht mal einen Motorradführerschein hatten. Ich habe einen, also so ist es ja nicht. Sehr viele Freundschaften habe ich geschlossen, die ich heute sogar 3 Jahre im Nachhinein immer noch eigentlich hüte. Also wir sind auch hier in Düsseldorf immer noch befreundet alle zusammen. Wir kannten uns halt nicht vorher, aber haben uns halt dann da kennengelernt. Ich schwärme halt immer noch davon. Also immer noch jetzt vor ein paar Tagen hat es wieder so einen Review gegeben von Google, hier deine Bilder von 3 Jahren, muss ich die Bilder natürlich wieder anschauen und ja, bin schon ein bisschen traurig, hier wieder zu sein, das ist echt schlimm. Ansonsten, ich konnte meine Surf-Skills ausbauen, da wir jeden Tag Zeit hatten, da hinzugehen.
Hast du auch Nachteile erfahren?
Ich hatte keinen Nachteil, ich hatte wie gesagt nur Vorteile, es hat mir nur Gutes gebracht in meinem ganzen Leben und wenn ich könnte, würde ich das jeden Fall wieder machen.
Okay, ich würde sagen, das war eine sehr klare Aussage. Könntest du den jetzigen und zukünftigen Erstis ein paar Tipps geben?
Klar kann ich das machen. Ein großes Tipp ist halt, man soll halt die Basics soll man sich stemmen. Also Basics heißt, man soll schauen, dass das Geld da ist. Also das heißt, dass BAföG da ist. Also man soll eingeschrieben sein und man soll den Flug buchen. Aber man soll dann wirklich nicht so viel planen. Weil das kommt alles. Das kann ich immer jedem sagen, plant nicht alles immer komplett durch. Weil das wird kommen. Es gibt Begrüßungstage in jeder Universität, da werdet ihr die Leute kennenlernen. Speziell wenn ihr auch Englisch lernen wollt oder so weiter. Versucht auch mit englischsprachigen, muttersprachigen Leuten mehr abzuhängen. Dann lernt ihr einfach das Englisch auch am besten. Es bringt nichts, wenn ihr mit 3, 4, 5 Kollegen, es ist voll cool dahin zu fliegen, aber wenn ihr die ganze Zeit nur in Deutsch sprecht, dann könnt ihr euch da auch nicht weiterentwickeln. Nehmt einfach alles mit. Ganz wichtig. Also sage jetzt nicht, dass ihr alle Drogen nehmen sollt oder so weiter, aber nehmt die Partys mit, studieren könnt ihr morgen, habt ihr einfach Spaß, ihr nehmt definitiv was fürs Leben mit und auch natürlich für euer Fach oder für euer Studium. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen, das müsst ihr halt einfach selbst erleben.
Danke!
Dankeschön!
Ja, also super, Christina, dass du Harry organisiert hast, weil ich glaube schon, dass mir das ein bisschen weitergeholfen hat in der Frage, ob ich vielleicht auch mal ein Auslandssemester machen möchte. Aber meine Frage an euch, was würdet ihr denn lieber machen? Studieren im Ausland oder arbeiten im Ausland?
Ich glaube, ich würde...
im Ausland?
ich glaube, ich würde lieber arbeiten im Ausland, weil ich habe das Gefühl, je nachdem, wie stressig das Studieren ist, was bei Harry jetzt nicht so zum Vorschein kam, könnte das sehr zeitintensiv sein und natürlich halt wieder diese Doppelbelastung hervorrufen. Da wäre es schon attraktiver.
Yeah. Gerade wenn man gutes Englisch spricht, heißt es noch lange nicht, dass man irgendwie so fachspezifisches sehr gut spricht. Ich glaube, da könnten auch echt nochmal so Probleme kommen.
Wobei viele Freunde von mir, die schon ein Auslandssemester gemacht haben, also sprich Studieren im Ausland, haben mir jedes Mal gesagt, dass das Englisch gar kein Problem war. Aber da denke ich auch oft nach und denke dann auch immer, arbeiten wäre wahrscheinlich sogar ein Stückchen einfacher als studieren im Ausland.
Englisch bei den Amerikanern oder Englisch bei den Briten?
Das ist die große Frage.
Ich glaube, da ist eine große Diskrepanz.
Ja, also ohne jetzt weiter abzuschweifen, würde ich sagen, dass wir jetzt auch am Ende von unserem Podcast angekommen sind. Und ich denke, Harry hat uns auch noch gute Einblicke und Hinweise dazu gegeben, was man berücksichtigen muss, wenn man so einen Auslandsaufenthalt beantritt.
Ja, definitiv.
Und ich hoffe, euch hat der Podcast gut gefallen und ihr konntet auch ein paar Informationen daraus ziehen. Und wir haben uns stets bemüht, euch zu unterhalten.
Genau, und wir wünschen euch auch viel Erfolg im Studium. Macht's gut.
Ciao.
Ciao.
Hallo? Ist die Aufnahme beendet? Okay, dann... Ich habe beim Schneiden noch ein paar Sachen gefunden, die wollte ich euch nicht vorenthalten, aber pst.
Entschuldigung, da musste ich schon vorher lachen.
Also was mich noch interessiert ist, woher weiß ich denn, welche Module gelehrt werden? Was? Nee, das ist gar nicht die Frage. Nee, ich dachte, das macht jetzt Christina.
Achso, verdammt nochmal. Hab ich zugehört.
Bla 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 bla.
Ach, die war die zweite, ne?
Sorry, jetzt hatte ich selbst einen Hänger.
Soll ich die Frage nochmal stellen?
Ja, genau, stell sie einfach nochmal.
Für welche Berufsfelder ist so ein Master denn sinnvoll? Achso, nee, ist welcher?
Dip.
Ist auch zu schnell. Ich hasse es.
Alles gut.
Ich hasse es. Und verdiene ich viel mehr als... Oh nein! Und wie viel mehr verdient man mit einem Master?
Klingelingeling.
Ah, ich fange mal von vorne an, sorry.
Alles gut. Okay, was wäre denn für... Nee, Moment, anders.
Da ist halt dann nur die Sache, dass man halt auf jeden Fall meistens... Entschuldigung.
Gesundheit.
Wann kommt das jetzt? Direkt jetzt?
Okay, aber wenn ich jetzt, anders. woher ich weiß, welche Wahlfächer, also was in dem Wahlfach über, Entschuldigung.
Wahlfach, welche ich, ja, das ist eine Vorlesung, eine gute Sache. Nochmal.
In dem Semester, in dem ich das mache, scheiße.
Ist gut.
Kannst du mich hören?
Jetzt wieder.
Achso, nimm noch.